Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Forschungsgebiete werden generell immer größer. Ich glaube, die können gar nicht kleiner werden. Das liegt in der Grundnatur der Forschung. Kinder sind eigentlich geborene Biologen. Die sind eigentlich immer daran interessiert. Wenn man in der Partei nur dann was wird, wenn man von Jugend an sozusagen in der Partei hochwächst, so kadermäßig, dann habe ich da eigentlich keine Lust drauf.
Oft zu mir Forscherinnen und Forscher hören Podcast Day an, ja, so mal May untypische Felder hier Recherche machen. Haut allerdings um meiner Witte den Mengen euch die größte Nische von alle Gästen, die wir bislang an diesem Podcast hatten. Ich weiß, das ist ein großes Statement, mir am besten stellten sich mal selber für. Und zwar ob ein Ader weiß, die auch mein Bubenhenno ging verstohlen, dafür Axel Hochkirch. Wie stellst du Pensionären deinen Job für?
Also es ist so, dass ich eigentlich mich immer für alle Tiere interessiert habe. Ja, da gab es eigentlich gar keine Unterschiede. Also es war mir eigentlich egal. Ich habe als kleiner Junge dann angefangen, ein Buch über Amphibien zu schreiben oder eins über Vögel, ja, was ich einfach spannend fand. Und da hatte ich aber keine Ausnahmen gemacht. Insekten fand ich genauso spannend. So, und dass ich dann Heuschreckenforscher geworden bin, war dann so ein bisschen Zufall. Das war ging eigentlich im Zivildienst los. Also ich habe Zivildienst in einem Naturschutzprojekt gemacht und in diesem Naturschutzprojekt mussten wir einen neuen Pflegeplan machen für ein neues Naturschutzgebiet. Und als wir ja damit loslegen mussten, da mussten wir erstmal Erfassung bestimmter Tierarten machen. Ja, und klar, Vögel, Amphibien und so weiter. Dafür hatten sie aber alle genügend Experten, die das dann machen konnten. Aber für Heuschrecken hatten sie niemanden und haben dann mich gefragt, ja, willst du da die Heuschrecken machen? Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Ja, und dann habe ich angefangen. Ja, und dann am Anfang ist das natürlich mühselig. Ich erinnere mich, dass ich die Tiere am Anfang gefangen habe, dann mit einem Bestimmungsschlüssel mühselig versucht habe, erstmal rauszufinden, was sind das für Arten. Und an der allerersten Art habe ich den ganzen Tag gesessen und am nächsten Tag festgestellt, dass mein Ergebnis falsch war. Das heißt, man muss sich da erstmal so reinarbeiten. Und das Lernen der Gesänge, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das kriegt man eigentlich am besten dann hin, wenn man wirklich draußen ist, die Tiere beim Singen sieht und diese Zuordnung dadurch hinbekommt. Ne? Also man kann meines Erachtens jetzt die Heuschreckengesänge nicht lernen, indem man sich eine CD oder sowas anhört. Ja, das bleibt nicht hängen. Es bleibt nur dann hängen, wenn man sozusagen direkt dann auch diese Bestimmungen im Gelände macht und gleichzeitig jetzt erkennt, ah, das ist der Gesang, der dazugehört. Aber inzwischen gibt's natürlich super Tools. Ne? Also man kann natürlich heute viel leichter in solche Bestimmungen reinkommen, als das früher der Fall war. Also früher gab's nicht so viel Bestimmungsliteratur. Da gibt's einfach heute viel bessere Bestimmungswerke. Das ist schon hilfreich. Und dann gibt's natürlich auch diese Citizen Science Plattformen wie iNaturalist oder Observation.org, wo man sich registrieren kann, Bilder machen kann, eine automatische Bilderkennung hat, die Arten bestimmen, wo dann nochmal ein Experte drüber guckt und das noch validiert. Ja, das heißt, man kriegt dann auf jeden Fall irgendwann die richtige Bestimmung, so gut es geht, mit diesem Bild hin. Bei den Heuschrecken, zumindest hier in Luxemburg, funktioniert das in 90% der Fälle auf jeden Fall bis zur Art. Und dementsprechend kann man natürlich auch auf diese Weise die Arten lernen. Ja, da gibt's einfach heute sehr viele verschiedene Herangehensweisen.
Wege den eigentlich Hechspringer-Forscher? Ich meine, den absolut vielgezeichneten Weg geht es wahrscheinlich nicht. Mehr schon als Kant werden Axel Klor irgendwann schaffen es mit deren. Greist von der war an dem Alter noch nie versächtlich und auch die tatsächlich Tasche oder der Beruf waren egal. Hauptsache, irgendetwas mit deren. Für was das da ausgerechnet den Hechspringer gauf und nicht den anderen der, das erklärt hier uns aber am besten selber.
Das lag so ein bisschen an diesem Traum, auch was für den Schutz der Arten machen zu können. Und als ich ganz klein war, ich wollte irgendwas mit Tieren machen, das war mir klar. Ne? Und dann hatte ich meiner Mutter damals gesagt, ja, ich will gern Tierarzt werden. Ne? Und dann sagte sie, ja, aber als Tierarzt musst du auch schon Tiere töten, ne? Ab und zu mal. Und dann dachte ich, nee, da habe ich keine Lust zu, da. Ich will ja was für die Tiere machen, was natürlich irgendwie ein bisschen, also im Nachhinein machen Tierärzte natürlich auch was für Tiere. Aber gut. Und dann habe ich so, die zweite Idee war dann, ja, ich will Förster werden. Ja, dann dachte ich, ja, dann gibt's dann so Natur und da können die Tiere leben und so. Und dann sagen, ja, da musst du aber auch jagen. Und dann, nee, das wollte ich dann auch nicht machen. Und dann Gab es aber natürlich zu der Zeit, so in den 70er Jahren, immer die Sendung von Bernhard Grzimek in Deutschland. Bernhard Grzimek war der Zoodirektor von Frankfurt und gleichzeitig Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, ein großer Naturschützer, der ja auch Serengeti darf nicht sterben gemacht hat und so, also sehr viel für den Naturschutz gemacht hat. Und ja, der trat so einmal im Monat mit seiner Sendung im Fernsehen auf und ich habe den natürlich immer geliebt, ja. Und dann habe ich gesagt, was macht der eigentlich? Das will ich auch werden. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, der ist Zoodirektor. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann werde ich Zoodirektor, ne, weil ich auch was machen möchte, was er macht, ne. Und ich habe dabei aber nicht so den Zoo selber im Mittelpunkt gesehen, sondern eher die Naturschutzarbeit, die er machte, ne. Also Tierfilm und er hat ja viel Gelder eingesammelt, um Naturschutzprojekte auch an Land zu ziehen und hat dann im Prinzip ja auch den Schutz von Serengeti und Ngorongoro-Krater initiiert und solche Sachen. Und das fand ich natürlich spannend. Ich habe als Kind tatsächlich, bin ich oft rumgelaufen und habe mir vorgestellt, dass ich irgendwie Tiere entdecke, ne, dass ich irgendwo draußen unterwegs bin und Tiere entdecke. Ja. Insofern war das, ja, dann erstmal Zoodirektor war so ein bisschen das Ziel, dann war klar, ich will Biologe werden und dann brauchte ich erstmal kein weiteres Ziel, ne? Weil erstmal so bis zum Biologiestudium ist ja lange hin und dann, während man dann so reinwächst, ich bin dann aber schon früh Mitglied in Naturschutzorganisationen geworden. Zum Beispiel eben dieser Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, aber auch vom NABU, BUND in Deutschland, ne? Und bin dann auch schon mit 16 oder so zum Schriftführer des Kreisverbandes des BUND geworden. Ja, das heißt, wir haben uns irgendwie einmal im Monat getroffen und die Naturschutzaspekte im Landkreis diskutiert und irgendwie war ich dann plötzlich Schriftführer, weil so viele Leute waren es nicht und die brauchten jemanden. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dachte, ja, ich muss irgendwie besser Schreibmaschine lernen und habe dann angefangen, mir das Zehn-Finger-System beizubringen, was heute noch immer meine Studenten manchmal in Verwunderung versetzt, wenn die dann an der Tür stehen und ich noch weiter tippe, während ich mit ihnen rede, ne, weil man einfach so blind tippen kann. Ja, aber das ist, ne, dann, das heißt, dann war klar, irgendwie so Naturschutz, das ist so ein bisschen mein Ziel. Ne? Und ich habe deswegen aber auch meinen Zivildienst eben im Naturschutz gemacht, bin da zu den Heuschrecken gekommen. Und ich wollte aber auch gar nicht unbedingt bei den Heuschrecken bleiben. Es war tatsächlich so, dass ich immer dachte, ne, ich will auch noch andere Tierarten lernen. Ich habe dann im Studium mich auch mit Wanzen beschäftigt, mit Libellen, mit Tagfaltern. Ich habe nebenher mein Geld verdient über so ökologische Gutachten, ja, dass ich also Kartierungen gemacht habe für so Gutachterbüros. Da konnte man natürlich als Student ganz, ganz gut mit leben. Also hat man deutlich besser verdient, als wenn man jetzt irgendwo in der Kneipe gejobbt hätte oder so. Und irgendwie bin ich aber immer wieder so zu den Heuschrecken zurückgetrieben worden. Ne? Also ich bin damals, als ich meine Diplomarbeit machen wollte, wollte ich ganz gern nach Tansania. Ich hatte damals wieder mit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt Kontakt aufgenommen, weil die ja die Projekte in der Serengeti hatten und das war so ein bisschen natürlich immer noch mein Traum. Da kam aber irgendwie nicht viel zurück und durch Zufall, als ich dann so nach Tansania gefahren bin, habe ich dann ein Naturschutzprojekt in den Usambara-Bergen kennengelernt und habe dort mit dem Ornithologen gesprochen und eigentlich dachte ich, ja, Vögel ist auch eine gute Sache, ich möchte ganz gern was über Vögel in den Usambara-Bergen machen. Und er sagte dann, ah ja, über Vögel ist schon so viel hier gelaufen, willst du nicht lieber was über Insekten machen? Und dann dachte ich, na gut, mit Heuschrecken kenne ich mich aus, also mache ich Heuschrecken. Es war natürlich was ganz anderes, ne? Die Heuschrecken in Tansania, da gab es ja keine Überlappung mit den Arten hier und nicht mal mit den Familien groß, ne? Das heißt, das sind ganz andere Artengruppen, da muss man sich dann erstmal einarbeiten. Um mich dann vorzubereiten darauf, bin ich dann alle möglichen Museen gefahren. Wir hatten in Bremen glücklicherweise eine große Sammlung von Heuschrecken aus Tansania, die mal jemand in den 60er Jahren gesammelt hatte, die auch alle gut bestimmt waren. Und ich habe mich dann so in die Bestimmungsliteratur eingearbeitet, habe die Tiere alle fotografiert, habe mir wirklich Fotos von so vielen Arten wie möglich gemacht. Ne? Also allein an den Kurzfühlerschrecken, ich habe mich nur mit Kurzfühlerschrecken dort beschäftigt, gibt es oder gab es zu diesem Zeitpunkt schon 500 Arten in Tansania, inzwischen sind es noch mehr. Ne? Und das heißt, da musste man irgendwie erstmal so ein bisschen reinkommen. Ich habe dann natürlich vor Ort auch gesammelt. Und mit dieser Sammlung bin ich danach zu einigen Experten nach England gefahren. Da gab es Leute, die sich sehr viel mit der Taxonomie von Heuschrecken beschäftigt haben. Und ja, dann hatte ich halt auch eine neue Art dabei, ne, die noch nicht beschrieben war. Bei der hatte ich schon so ein bisschen Verdacht, dass es was Neues ist, ne, weil ich dann so dachte, ja, irgendwie kriege ich die nicht so richtig raus. Die passt in nicht so richtig zu irgendwas, was ich da in Literatur hatte. Und der Vorsitzende von diesem Forschungszentrum in England, Nick Jago, der sagte damals, er guckte sich, hatte mit mir geplaudert, der war früher selber in Tansania lange. Und sagte dann irgendwann, ja, open the box, ne? Das heißt, ich habe meine Heuschreckenbox dabei und hat die aufgemacht. Er hat sofort dieses Vieh gesehen, dachte, was ist das denn? Amazing, ne? Hat's rausgezogen. Und meine Vorstellung war damals, ich wollte ja kein Taxonom werden, ich wollte ja was für den Schutz der Arten machen, aber nicht unbedingt neue Arten beschreiben. Und meine Vorstellung war eigentlich, ja gut, dann lasse ich die hier, ihr beschreibt die und, ne, sagt mir dann später einen Namen. Und er sagte natürlich, nö, die haben ja genug anderes zu tun. Ne? Was sie dann gemacht haben, war mir zu zeigen, wie man die Arten beschreibt. Ne? Und dann habe ich dann diese Art tatsächlich beschrieben. Und das war so die erste, die ich beschrieben habe. Aber ich bin trotzdem natürlich mehr Ökologe geblieben, auch wenn ich ab und zu mal wieder Arten beschrieben habe. Ja.
Hey Springerfurscher, Jobbeschreibung, die du nicht unbedingt oft liest. Oder wart, schon danke sehr mal auf LinkedIn. Nee, tatsächlich, ich fand auch an meinem Netzwerk keine andere Person bis auf den Axel. Aber wie ist das dann offline? Wie reagieren Leute auf seinen Beruf?
Nee, also die meisten sind schon eher neugierig, aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man für einen Bekanntenkreis hat vielleicht. Ne? Wenn man dann sowieso eher Akademiker kennt, dann ist da eher die Neugier groß. So in der breiten Bevölkerung. Ja, manchmal wird man schon erstmal ein bisschen fragend angeguckt, ne? So, was ist denn das für ein Job? Aber ich glaube, so überwiegend ist da schon die Neugier, weil ich glaube, die meisten Menschen interessieren sich schon für Natur, ne? Und die Menschen gucken auch gerne Naturfilme. Wenn man mit Kindern unterwegs sind, ich sage immer, Kinder sind eigentlich geborene Biologen. Ja, also die sind eigentlich immer daran interessiert, wenn man mit denen auf eine Wiese geht, um Heuschrecken zu fangen, die sind total begeistert. Ja, also wir waren öfter mal mit Kindergärten und dann, auch wenn die Eltern dabei waren, die waren dann auf einmal genauso begeistert. Ja, die lassen sich dafür genauso begeistern, nur meistens fehlt den Menschen so ein bisschen der Kontakt zu der Natur.
Neben seiner Forschung ist der Naturschutz ein großes Thema für den Axel. Und du hast ja dann noch wirklich aktiv, für du eben Terra an einem Gespräch mit den Leuten darauf aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht ein bisschen soll auf Natur und auf dem Feld aufpassen. Am Schluss hilft das ja nicht nur dem Mensch, mehr eben auch den solchen Tieren. Bei so viel Engagement stelle ich mir was vor, für was nicht all in gehen. Wird denn Axel nicht den perfekten Kandidat für Fleisch und Politik zu gehen?
Ich bin immer so ein bisschen wieder, also ich erinnere mich, als Jugendlicher habe ich das schon überlegt, dann dachte ich, nee, ich bin noch zu jung dazu, ich muss ein bisschen mehr Erfahrung haben. Dann später war ich zu beschäftigt, so, also gerade so Doktorandenphase, einem Postdoc, dann bist du in einem Wissenschaftsbetrieb drin und musst sehen, dass du einfach auch im Betrieb drin bleibst. Ja, das ist ein hartes Geschäft, du kriegst immer nur Verträge über ein paar Jahre und dann gibt es diesen Spruch in der Wissenschaft, publish or perish. Das heißt, wenn du nicht genügend publizierst, dann verschwindest du auch schnell und das ist nicht so einfach, einen Job zu finden. Also ich hatte sehr viel Glück, dass ich immer einen Job gefunden habe. Und erst als ich dann einen festen Job hatte, hatte ich dann wieder so gedacht, naja, vielleicht doch mal in die Politik zu gehen, um was ändern zu können. Aber das war mir dann doch zu schwierig. Also ich hatte dann mal ein Telefonat tatsächlich auch mit einem Parteivorsitzenden, der dann auch so gesagt hat, ja, wo waren Sie die letzten Jahre? Und dann habe ich gedacht, irgendwie, wenn man in der Partei nur dann was wird, wenn man von Jugend an sozusagen in der Partei hochwächst, so kadermäßig, dann habe ich da eigentlich keine Lust drauf, bei Null zu beginnen. Ja, also wenn, dann will ich auch direkt was bewegen können. Und das kann man auch anders. Dafür muss man nicht unbedingt in der Partei sein. Also ich bin ja aktiv in dieser Weltnaturschutzorganisation IUCN. Und da sind wir in ganz vielen Naturschutzprojekten aktiv und man wird dann auch irgendwann als Experte auf dem Gebiet wertgeschätzt, ja. Und ich bin dann auch in Expertengremien der Europäischen Kommission mit beteiligt gewesen, ne, bei der Ausarbeitung dieses europäischen Pollinator Monitoring zum Beispiel und merke, dass man auf dieser Weise einfach auch was erreichen kann, ne, wenn man mit den richtigen Menschen kommuniziert. Es hat halt auch den Vorteil, dass man sich nicht jetzt so einer Partei unterwirft oder, ne, also auch nicht direkt mit einer Partei assoziiert wird. Denn irgendwie als Wissenschaftler will man ja auch so eine gewisse Neutralität haben. Natürlich hat man sein Thema, ne, und Naturschutz wird natürlich sofort auch immer in eine bestimmte Ecke gestellt. Und natürlich wählt man natürlich auch die Parteien, die das dann eher auch dieses Thema bedienen. Aber trotzdem will man ja doch noch eine gewisse Neutralität haben und jetzt nicht sagen, ich mache das nur, weil es diese Partei ist, sondern ich mache das, weil das hier mein Thema ist. Ja.
Als knallharter Journalist finde ich mir natürlich nicht nehmen dem Axel seine Forschung gelesen, mehr schon mich auch mit seinem Feld beschäftigt. Und zwar habe ich Filme geguckt. Viel Filme. Der einzige Kriterium für die Filme war, das muss mindestens ein Hinspringer am Film zu gesehen sein. Und Anna wieder schon von Das große Krabbeln über Kung Fu Panda bis hin zum Jiminy Cricket bei Pinocchio alles geguckt. Wobei, nee, der letzte, das war am Anfang ein Grill. Wobei, außer das hat nämlich wie ein Hinspringer, wert, Moment. Hä? Wart. Axel, kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? War das ein Unterschied zwischen einem Grill und einem Hinspringer?
Ja, also die Grillen sind eben eine Untergruppe der Heuschrecken und innerhalb der Heuschrecken gibt es so zwei große Unterordnungen, die Kurzfühler- und die Langfühlerschrecken. Und zu den Langfühlerschrecken gehören dann die Grillen und die Laubheuschrecken. Und diese Langfühlerschrecken haben eben, wie der Name sagt, sehr lange Fühler, sind sehr grazil gebaut. Die Grillen leben meistens eher am Boden, ja, und bauen sich teilweise sogar auch Höhlen, in denen sie wohnen, wie zum Beispiel unsere Feldgrille. Während die Grashüpfer auf den Wiesen rumspringen. Ne? Das sind die mit den kurzen Fühlern, die man eigentlich so normalerweise als Kind fängt auf den Wiesen.
Übrigens, das ist nicht jeder so happy mit einem Hinspringer wie ein Axel. In der Bibel zum Beispiel steht Hinspringer als ein von den 10 Plohen. Da frage ich mich, why? Also, haben Hinspringer eigentlich ein Imageproblem?
Die Wanderheuschrecken sind natürlich immer so ein Problem, weil dann sofort alle denken, ja, man muss was dagegen tun. Aber wenn man den Leuten dann erzählt, dass Wanderheuschrecken sind gerade mal so irgendwie 12 Arten weltweit, ja, die Probleme machen von den 30.000 beschriebenen Arten, dann weiß man einfach, dass es sehr viele Arten gibt, die überhaupt keine Probleme machen und viele davon eher Probleme haben, ja. Und viele Menschen sehen durchaus auch Positives in Heuschrecken, also insbesondere die Gesänge von Heuschrecken, ne, so ein lauer Sommerabend mit Grillengesängen, das verbinden die meisten Menschen schon mit was Positivem. Und es gibt eigentlich kaum einen Hollywood-Streifen, wo nicht irgendwie so eine romantische Sommernacht mit Grillenzirpen untermalt wird. Ne?
Dreimal die Wiederholung war eine von den größten natürlichen Bedrohungen vom Hinspringer sind. Richtig. Der Mensch. Und das lohnt nicht nur mehr im Dschungelcamp, mehr auch tatsächlich heute zu Lützburg. Mehr für was ist das eigentlich so? Für was sind wir da so gefährlich?
Naja, das ist im Prinzip das, was eigentlich unsere gesamte biologische Vielfalt bedroht. Also, dass wir als Menschen uns inzwischen so breit machen mit unserer Landnutzung, dass im Prinzip die Lebensräume von Heuschrecken ja verändert oder zerstört werden. Das geht von der Abholzung tropischer Regenwälder bis hin zur Veränderung in der Landwirtschaft. Ja, also das ist im Prinzip, es gibt ja keinen Lebensraum, der nicht irgendwie Probleme kommt. Moore werden entwässert, Gewässer werden begradigt und ähnliches. Ne? Also bei uns in Mitteleuropa ist natürlich so ein bisschen die Veränderung der Landwirtschaft so der Haupttreiber. Wobei ich immer sage, ne, es ist nicht die Landwirtschaft selber, sondern die Veränderungen der Landwirtschaft, die das Problem sind. Denn viele Arten hätten wir gar nicht hier ohne Landwirtschaft. Ja, also der Großteil der biologischen Vielfalt, nicht nur Heuschrecken in Mitteleuropa, wird eigentlich durch die Landwirtschaft überhaupt erst oder wurde gefördert. Ja, also ist mit Landwirtschaft sehr eng verbunden. Und gleichzeitig kann die Landwirtschaft ohne biologische Vielfalt ja auch nicht überdauern, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an Regenwürmer denkt, die den Boden eben fruchtbar halten, oder wenn man an Bestäuber denkt und ähnliches. Ne? Das heißt, eigentlich sind diese beiden Systeme sehr stark miteinander verlinkt. Und das hat aber auch zur Folge, dass jede Veränderung, die wir durchführen, auch einen extremen Effekt hat auf die Arten, die dort leben. Ne? Das heißt, plötzlich Flächen düngen, dann wachsen die einfach dichter, es gibt mehr Gräser, weniger Kräuter und schon verschwinden bestimmte Insektenarten und es überleben nur noch die, die gut mit diesen Veränderungen klarkommen.
Angesagt, wie ich beim Axel begeistert aus, dass ihr beim Schwätzen wirklich merkt, dass ihr ihn so nicht nur interessiert, wie sein Feld, mehr dass ihn komplett fasziniert aus. Denn Axel ist so tief am Thema, dass ihr sogar seine Insekten mit der langen Beine allein und ihrem Gesang erkennt. Also allein Ton hört hin raus, ob hinschlumm fällt bei einer Grillus campestris oder echter bei einer Phanoptera flaccata befindet.
Nee, genau. Also die singen unterschiedlich. Ne? Also da gibt es wieder diesen Unterschied zwischen Kurzfühler- und Langfühlerschrecken. Bei den Langfühlerschrecken ist es eigentlich relativ konstant. Die meisten Arten, die reiben die Flügel gegeneinander. Ja, die haben also auf einer Flügelader so kleine Zähnchen drauf und auf der anderen Seite haben sie dann eine sehr glatte Ader und die werden gegeneinander gerieben. Ja, und daraus entsteht so ein Ton, der immer so einen leichten I-Ton mit drin hat. Ja, also die Grillen zum Beispiel machen dieses Kri, 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 ne? Oder auch das grüne Heupferd und so, die haben immer so einen leichten I-Ton mit drin. Bei dem Kurzfühlerschrecken ist es ganz anders. Da gibt es sehr viele verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Formen der Gesänge entwickelt haben. Und es gibt auch sehr viele, die gar nicht singen. Ja, also gerade in den Tropen gibt es viele Arten, die machen eher eine visuelle Kommunikation. Das heißt, die haben dann bunte Hinterschenkel, die sie hochhalten oder irgendwie bunte Flügel und ähnliches. Ja, also die machen eben dann eher so einen kleinen Tanz. Bei uns haben wir sozusagen das Glück, dass die meisten singen. Das sind die Grashüpfer, ne, da singen die meisten. Und bei denen ist es so, dass sie auf der Innenseite der Hinterschenkel eine Leiste haben mit kleinen Zähnchen, die dann über eine Flügelader geschoben wird. Und dadurch entsteht dann eher so ein raschelnder Ton. Das ist mehr so ein Schst, also eher wie so ein White Noise, sagt man dann in der Fachsprache, so ein breites Spektrum an Frequenzen abgedeckt wird.
Das ist Axel, ich komplett ein Expert in Feld, also ich meine, da das Loklor hier noch kein T-Springer allein um Ton, aber wahrscheinlich könnte noch eben von dem Punkt, dass hier ein Feld aufgegrast wird. Der Punkt, an dem man alles über T-Springer weiß und gelehrt wird. Aber was geschieht dann? Ist das Feld von den T-Springer zukunftssicher oder fährt hin, dass ihn irgendwann sich komplett langweilt, weil er eben schon alles weiß?
Ich glaube, Forschungsgebiete werden generell immer größer. Ich glaube, die können gar nicht kleiner werden. Das liegt in der Grundnatur der Forschung. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Handschuh, ja, der irgendwie, wenn man so einen Finger auswölbt in einem Handschuh, dann wird die Oberfläche immer größer, ja. Und das heißt, wenn man eine Forschungsfrage beantwortet hat, hat man sofort 5 neue. Ja, weil man sich ständig die Frage stellt, warum ist das so? Ja, und dann hat man was rausgefunden und dann hat man wieder 3 neue Fragen. Und dann dadurch kann man das sozusagen unendlich weiterspinnen und kommt von Hü nach Hott und kriegt aber dann natürlich auch immer mehr kommt immer mehr so ein bisschen auch auf den Kern der Sache oder versteht diese ganzen Prozesse und Zusammenhänge immer besser. Na, wir haben jetzt momentan noch ein Forschungsprojekt, also ich habe noch eine Doktorandin an der Uni Trier, die hat sich mit einer Heuschreckenart beschäftigt, über die man relativ wenig wusste, die hier so auch bei uns in Luxemburg vorkommt, das ist die Laubholz-Säbelschrecke. Und die lebt halt auf Bäumen, ja. Und dadurch entgeht sie natürlich den Heuschreckenforschern. Ja, die meisten Heuschreckenforscher sind nicht irgendwie in Bäumen unterwegs, sondern mehr auf Wiesen, weil dann die meisten unserer Arten leben, ja. Und wir laufen über die Wiesen und sehen, was da hüpft und hören, was da singt, ne. Und die Art lebt aber eben auf Bäumen und singt im Ultraschallbereich, ja. Das heißt, man hört die schon nur mit dem Detektor. Und man wusste halt sehr wenig über die. Auf der roten Liste in Nordrhein-Westfalen galt die als datendefizitär. Das heißt, es gab nicht genügend Daten, um den rote Liste-Status überhaupt zu bewerten, weil man gar nicht weiß, nimmt die zu, nimmt die ab, hat die ein Problem und so weiter. Das war der Grund, warum wir das Projekt auch damals gestartet hatten, weil das eine Art ist, die in Deutschland so ein bisschen auch ihren Verbreitungsschwerpunkt hat. Ja, die gilt als sogenannte Verantwortungsart. Ja, Deutschland hat einen großen Teil des Verbreitungsgebiets. Und wir wissen aber nichts über die. Und dann dachte ich, na, irgendwie muss man das ja mal ändern, ne? Und jetzt haben damit vor 3-4 Jahren angefangen mit dem Projekt und haben wirklich extrem viel an Forschung reingesteckt, haben wirklich viele Abschlussarbeiten dazu gehabt. Und jetzt fangen wir langsam an, die zu verstehen, ja? Also was die überhaupt braucht. Denn das war wirklich völlig unklar. Da hieß es in der Literatur, ja, die braucht irgendwie Eichenwälder und in anderen Literaturstellen stand, die findet man aber auch in Fichtenforsten. Dann dachten wir, wie passt das denn zusammen? Und inzwischen wissen wir, dass es bei der gar nicht um die Baumarten geht, sondern es geht wirklich um die Struktur. Das ist übrigens was sehr Typisches für Heuschrecken, dass sie mehr auf Vegetationsstruktur reagieren als auf Pflanzenartenzusammensetzung. Ja, das heißt, im Offenland gibt es viele Arten, die brauchen irgendwie kleine offene Bodenstellen, zum Beispiel um Eier zu legen oder um sich zu sonnen oder ähnliches. Und die gehen halt immer mehr verloren, weil durch die Eutrophierung, also die Nährstoffe in der Landschaft, die Vegetation immer dichter wird. Ja. So, und im Wald bei dieser Art ist es eben so, die braucht strukturreiche Wälder. Das heißt, da müssen auch mal Lücken im Kronendach sein. Die braucht irgendwie Büsche, die braucht unten eine ausgeprägte Strauchschicht und gleichzeitig eine gute vertikale Konnektivität. Das heißt, es müssen irgendwie auch genügend Äste im unteren Bereich des Waldes sein. Also wenn man da einfach nur Stangen hat und dann oben die Baumkrone, damit kommt die nicht klar. Ja, weil die irgendwie so lebt, dass die Jungtiere, die Nymphen, auf diesen Sträuchern leben und dann mit zunehmendem Alter immer weiter nach oben wandert. Ja, und die erwachsenen Tiere sitzen dann oben in der Baumkrone drin, sonnen sich und singen dann im Ultraschallbereich. Ja, und das ist ganz interessant, denn mit diesem Wissen kann man jetzt natürlich auch hingehen und Naturschutz betreiben und sagen, okay, die Wälder dürfen nicht alle geschlossen sein. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil gerade aufgrund des Klimawandels die Forstwirtschaft jetzt oft sagt, wir müssen sehen, dass wir die Wälder geschlossen halten, damit die nicht zu sehr austrocknen und nicht zu sehr erwärmen, ne? Dass da, um den Klimawandel so abzupuffern, will man dann so einen geschlossene Kronenschicht gerne haben. Und das ist nicht nur für diese Laubholz-Säbelschrecke ein Problem, sondern für sehr viele Insekten und auch Pflanzenarten. Denn an den Stellen, wo wir diese Heuschreckenart gefunden haben, haben wir auch gleichzeitig immer die höchste Pflanzendiversität gefunden. Ne, weil einfach durch diese Heterogenität, die da entsteht, einfach Platz plötzlich für viel mehr andere Arten ist.
Vielen merci und den Axel. Auf jeden Fall, um Schluss von der Episode geht der letzte Wort auch in Hirn. Dafür Axel, das Mikro ist dein.
Ja, ich hoffe einfach, dass ich hier schön weiter mit der Forschung machen kann und dass sich auch einfach viele daran beteiligen. Vor allen Dingen auch, dass viele von Zuhörern vielleicht auch Lust haben oder Lust bekommen, sich mit Insekten zu beschäftigen. Und wie gesagt, das geht heute ja ganz einfach. Man braucht eigentlich nur ein Fotoapparat oder ein Handy und kann die Arten schon relativ leicht im Gelände bestimmen. Ja? Also es geht inzwischen viel einfacher, sich in solche Arten reinzufuchsen und man entdeckt da einfach sehr viel spannende Sachen.
Das war es von Mein Element. Dankt drun, den Podcast zu liken, zu bewerten und zu delen. Besonders, wenn dir Bock hat, weiter Forschungswelten zu entdecken, die du vielleicht nicht unbedingt direkt im Schirm hat. Zum Beispiel waren wir den Bentui an der Naturmuseum besichtigen und haben ein Team über Dinoen, Paläontologie und Fossile geschwärzt. Und allgemein, ich meine bei so vielen Episoden, die wir mittlerweile abgeholt haben, kann ich versprechen, wir haben für Augusto etwas dabei. Dafür scroll dich gerne durch die Episoden, lauscht da dran und bist ganz, ganz geschwind. Das war's von mir. Bis dann. Ciao.